Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Einen schönen guten Tag. Oksana, das ist ein neuer Spielfilm und der beschäftigt sich mit einer ukrainischen Künstlerin und Aktivistin, die 2008 eine feministische Bewegung gegründet und mit ihren Wegbegleiterinnen anfangs auch einen Namen dafür gesucht hat.
Und wie heißt das englische Wort für weiblich?
Female.
Female. Und männlich?
Male.
Male. Und das gibt zusammen?
Female.
Nein, femme, femme, female.
Femme, female.
Female.
Ja, um den Aufstieg der ukrainischen aktivistischen Gruppe Femen und die Gründerin Oksana Schatschko geht es gleich. Wir schauen außerdem auf kritisches Filmschaffen in Israel anlässlich des Jerusalem Film Festivals und auf die Diskussionen um einen Superman-Film ohne Kussszenen in Indien sowie auch auf eine neue Stephen King-Verfilmung The Life of Chuck. Die Bilder bei einer Demonstration in Kiew von Frauen mit Blumenkränzen und nackten Körpern, die mit Parolen bemalt sind, sie haben auch in Deutschland für große Aufmerksamkeit gesorgt. 2009 war das.
So, Oksana, wir sind in allen Zeitungen, wir sind in allen
Ja, Femen wurde international bekannt als Gruppe, die sich feministisch, politisch und künstlerisch positionierte. Ein neuer Spielfilm erzählt nun die Geschichte der Gruppe und konzentriert sich dabei auf eine der Gründerinnen, nämlich auf Oksana Schatschko. Eine junge Künstlerin und Aktivistin, die religiöse Ikonen malt und mit Femen gegen Sexismus, Korruption und Polizeigewalt in der Ukraine demonstriert. 2013 flieht sie nach Paris und wird dort 5 Jahre später tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Sie wurde 31 Jahre alt. Oksana, mein Leben für Freiheit, heißt nun der neue Spielfilm und er stammt von der französischen Regisseurin Charlène Favier. Ich habe Charlène Favier getroffen und sie hat mir anfangs von ihrem Interesse an Femen und Oksana erzählt.
Alors vraiment en premier lieu, c'est l'histoire d'Oksana que j'ai voulu raconter. C'est vraiment un portrait que j'ai voulu faire, c'est elle.
Ich wollte zunächst einmal die Geschichte von Oksana erzählen. Sie hat mich von Anfang an mehr angesprochen als die anderen Femen-Mitglieder. Sie hat Femen gegründet, insofern geht es natürlich auch um Femen.
En fait, ce qui est assez étrange et original
dans Das seltsame ist, dass ich vorher überhaupt keine Expertin für Femen war. Die Gruppe kam 2013 nach Frankreich und ich hatte in den Nachrichten von einigen Demonstrationen gehört. Aber ansonsten habe ich sie verpasst. In Frankreich hat man sie nicht so recht verstanden und sehr schnell war alles wieder vorbei. Es ist ein bisschen wie ein Soufflé zusammengefallen. Dann habe ich meinen ersten Film gemacht. Der erzählte einen Teil meiner Geschichte, nämlich sexuelle Gewalt im Sport. Ein Produzent hat mich angesprochen und gefragt, kennst du die Geschichte von Oksana, der Künstlerin und einer der Mitbegründerinnen der Femen? Ich kannte sie nicht, begann aber mich über sie zu informieren und entdeckte eine äußerst starke und faszinierende Frau. Das hat mich wirklich beschäftigt und mich noch mehr motiviert, diesen Film zu machen, weil ich mir dachte, dass viele Menschen die eigentliche Botschaft von Femen übersehen haben und natürlich auch Oksana.
Haben Sie sich deswegen auch entschieden, die Geschichte von Oksana und Femen von Anfang an in der Ukraine zu erzählen, damit die Leute den Kontext verstehen?
Oui, c'était vraiment important pour moi parce que quand j'ai commencé à faire mes recherches et à parler autour de moi.
Ja, das war mir wirklich wichtig, denn als ich mit meinen Recherchen begann und mit verschiedenen Leuten über den Film sprach, stellte ich fest, dass die Leute nichts wussten. Sie wussten nichts über die Entstehung, die Geschichte und die Grundlagen dieser Mädchen. Sie hatten Bilder von diesen nackten, provokanten Mädchen im Kopf, aber sie wussten nicht, dass sie sehr gebildet und intellektuell waren. Die Leute hatten auch nicht verstanden, wie sehr die Kunst Oksanas politische Arbeit und die ganze Inszenierung inspiriert hatte, warum sie sich nackt ausziehen. Deshalb war es für mich unerlässlich, das im Film vielleicht ein wenig pädagogisch zu erklären.
Sie erwähnten schon, Oksana war Malerin und hat religiöse Ikonen gemalt. Welche Bedeutung hatte die Religion für Sie, auch im Rahmen von Femen?
Alors la religion, c'est vraiment un lien très fort avec Oksana.
Oksana hatte wirklich eine starke Verbindung zur Religion. Die orthodoxe Religion war in Oksanas Familie sehr wichtig. Ihre Mutter war sehr fromm. Oksana hat schon sehr früh angefangen, Ikonen zu malen. Das Malen war für sie eine Art Zufluchtsort. Sie besuchte eine Kunsthochschule, zu der sie der Vater ein wenig drängte, bevor er dem Alkohol verfiel. Oksana hat sich dieser sakralen Kunst verschrieben. Ich glaube, dass sie diese Kraft, diese Mission, die später mehr der Rettung der Welt als Gott galt, ihr ganzes Leben lang bewahrt hat.
Jusqu'au jour où Oksana s'est rendu compte qu'en fait, on se foutait un peu d'elle, qu'elle se faisait un peu arnaquer.
Eines Tages hat sie aber erkannt, dass die Kirche sie ausnutzte. Sie wurde nicht richtig bezahlt. Sie sah den Priester in seinem Land Rover vorfahren, während ihre Mutter große Mühe hatte, die Familie zu ernähren. Sie sagte sich, dass etwas nicht stimmte. Das war schon sehr früh, mit 12, 13 Jahren. Und da entstand das Gefühl der Ungerechtigkeit. Sie hat sich an der Universität für Philosophie eingeschrieben. Sie wollte über die Welt nachdenken, über Ungleichheiten, über die Situation der Frauen. Und daraus entstand der Wunsch nach Revolution. Aber die Religion blieb ihr und auch den Frauen sehr wichtig, denn die Ukraine ist ein sehr religiöses Land. Oksana war gegen das korrupte System der Kirche, gegen die Lügen. Die Werte der Religion hat sie hingegen bis zum Ende in sich bewahrt.
La corruption, le mensonge qui peut entourer l'église, mais je crois que les valeurs de la religion, elle les a gardées en elle jusqu'au bout.
Als Femen mit den Aktionen begann, hat die Gruppe beschlossen, Nacktheit für die politische Agenda zu nutzen. Da wurde auch sehr stark innerhalb der Gruppe diskutiert. Wie wichtig war es für Sie, diese Dynamik zwischen den Mitgliedern zu zeigen?
Oui, alors déjà la nudité, c'est quelque chose qui vient vraiment d'Oksana, parce que Oksana avait une liberté folle.
Die Nacktheit kam wirklich von Oksana, denn Oksana war sehr frei, was ihren Körper und andere Menschen anging. Das war sehr außergewöhnlich in dieser orthodoxen, konservativen ukrainischen Gesellschaft. Vielleicht kommt es von den Gemälden, die sie studiert hat. Die Freiheit führt das Volk von Eugène Delacroix zum Beispiel war für sie ein Auslöser. Und sehr schnell wurde ihr bewusst, dass der Körper der Frau zu einem politischen Werkzeug werden kann, zu einem Mittel, sich auszudrücken. Bis dahin wurde der Körper der Frau in der Ukraine von Männern benutzt. Die Ukraine war das Land mit der höchsten Prostitutionsrate in Europa. Mädchen wurden sehr früh verheiratet. Plötzlich gab es eine Möglichkeit, den Blick auf den weiblichen Körper und den Umgang mit ihm völlig zu verändern. Das hat Oksana mit den anderen Frauen diskutiert, weil es ihnen schwer fiel, ihre Brüste zu zeigen. Deshalb war es auch wichtig, im Film zu zeigen, wie diese Idee entstanden ist.
Der Krieg in der Ukraine dauert nun schon seit Jahren an. Wie haben Sie überhaupt recherchiert?
Non, j'ai fait beaucoup de recherches pendant pratiquement deux ans et demi. C'était une recherche très documentaire.
Ich habe fast 2,5 Jahre lang intensiv recherchiert. Es war eine sehr dokumentarische Recherche. Und ich habe viele Vertraute von Oksana getroffen. Ihre Mutter, ihre Freunde, ihre Liebhaber, einige Leute, mit denen sie in Paris zu tun hatte. Die Gespräche halfen mir, ihre komplexe Seele zu verstehen. Oksana war voller Widersprüche. Sie war engagiert, aber auch depressiv. Sie war Künstlerin, aber auch Politikerin. Und dann hatte ich doch eine gewisse Last und Verantwortung auf den Schultern. Denn wenn man ein solches Porträt einer Frau macht, einer jungen Frau, die gelebt hat und kurz vor den Dreharbeiten verstorben ist, wenn man ihre Familie getroffen hat und all das, dann muss man etwas erzählen, das so wahr wie möglich ist.
Sie haben also mit vielen Menschen auch in Paris gesprochen, aber konnten Sie in die Ukraine reisen oder war das zu dem Zeitpunkt, als Sie mit dem Film begonnen haben, nicht mehr möglich?
Non, parce que quand j'ai commencé à travailler sur le film, on était en plein Covid.
Nein, denn als ich mit der Arbeit an dem Film begonnen habe, waren wir mitten in der Covid-Pandemie. Das war 2021. Daher konnte ich zu diesem Zeitpunkt nicht in die Ukraine reisen. Und gleich nach dem Ende der Covid-Beschränkungen im Februar 2022 marschierte Russland in die Ukraine ein. Also habe ich 2 Jahre lang über Zoom-Castings durchgeführt, zusammen mit meiner ukrainischen Casting-Direktorin, die nach Paris geflohen war. Und dann haben wir den Film in Ungarn gedreht. Aber der Krieg hat unseren Wunsch und unser Bedürfnis nur noch verstärkt, diese Geschichte zu erzählen.
Donc ça a été vraiment un chemin de croix, mais la guerre, ça n'a fait que renforcer notre envie et notre nécessité de raconter cette histoire.
Oksana wurde auch inhaftiert, als sie in der Ukraine gegen Lukaschenko und Putin protestierte. Wie viel davon wollten Sie in den Film einbringen und zeigen?
Es war mir wichtig, genau dieses Ereignis zu erzählen, also den Moment, als sie in Belarus gegen Lukaschenko demonstriert haben. Sie wurden am Bahnhof vom KGB geschnappt. Sie wurden im Wald gefoltert. Das war ein Moment der Demütigung. Sie dachten, dass sie sterben würden. Sie wurden nackt im Wald zurückgelassen. Sie sind stundenlang gelaufen, bevor sie ein kleines Haus gefunden haben, in dem sie die Nacht verbringen und dann in die Ukraine gelangen konnten. Aber es war sehr wichtig, das zu zeigen, denn zumindest in Frankreich haben die Menschen nicht begriffen, was diese Mädchen durchgemacht haben. Diese Mädchen haben Folter erlebt. Sie wurden jahrelang geschlagen. Sie waren in der Ukraine im Gefängnis, überall in Europa, in Russland. Es ist außergewöhnlich zu sehen, dass es möglich ist, seinen Körper, seinen Verstand, seine Intelligenz und sein Charisma einzusetzen, um gegen die großen Ungerechtigkeiten unserer Zeit zu rebellieren.
De se servir de son corps, de son cerveau, de son intelligence, de son charisme pour se révolter contre les grandes injustices de notre temps.
Die Schauspielerinnen sind Ukrainerinnen. Albina Kortz, die Oksana spielt, ist eine von ihnen. Sind sie alle zurückgekehrt in die Ukraine nach den Dreharbeiten? Wie geht es ihnen?
Elles vivent toutes à Kiev. Aucune de mes actrices n'a voulu quitter le pays.
Sie leben alle in Kiew. Keine der Schauspielerinnen wollte das Land dauerhaft verlassen. Sie sind in gewisser Weise auch Revolutionärinnen und Aktivistinnen. Sie leisten Widerstand, indem sie in der Ukraine bleiben, in Kiew. Die meisten von ihnen haben Freunde, Väter oder Cousins an der Front.
Et vraiment, d'ailleurs, quand elles sont arrivées à Paris, avant le tournage, elles étaient dans le même état que lorsqu'elles arrivent dans le film.
Als die Frauen für die Dreharbeiten in Paris ankamen, waren sie in derselben Verfassung wie im Film, also erschöpft, traumatisiert. Bis vor einigen Jahren kannten sie keinen Krieg. Sie lebten wie sie und ich in Freiheit, in Frieden. Sie spielten Theater, aber plötzlich brach der Krieg über sie herein. Sie sagen selbst, man kann nicht verstehen, was Krieg ist, wenn man ihn nicht erlebt hat.
Sie haben vorhin erwähnt, dass es wichtig ist, die Geschichte zu erzählen, auch in diesem Moment. Wie hat der Krieg Ihrer Meinung nach unsere Sicht auf diese Zeit und die Aktivitäten von Firmen verändert?
Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde le parcours d'Oksana, on se rend compte à quel point.
Ich denke, wenn man heute auf Oksanas Werdegang zurückblickt, wird einem klar, wie sehr sie in vielen Punkten recht hatte. Ihr Kampf war berechtigt und notwendig. Ich finde, es wirft auch ein Licht auf viele Dinge, wenn man sieht, wie Putin und Lukaschenko ihre Macht über die Ukraine und ganz Europa ausgebaut haben. Ja, es ist sehr wichtig, heute darüber zu berichten. Ich glaube, wenn man den Film sieht, versteht man vieles.
Ich glaube, wenn man den Film sieht, versteht man auch vieles.
Das sagt die französische Regisseurin Charlène Favier über ihren Spielfilm Oksana, Mein Leben für Freiheit. Der Film über die ukrainische Aktivistengruppe Femen kommt am Donnerstag ins Kino. Das International Film Festival in Jerusalem gibt es seit mehr als 40 Jahren und es hat sich zur wichtigsten Filmschau Israels entwickelt. Zur Eröffnung kamen immer wieder internationale Stars, Stars wie Jeanne Moreau oder Warren Beatty. Jetzt hat das Festival aufgrund der Kriegssituation mit Absagen und Boykotten zu kämpfen. Aber internationale Filmschaffende kommen dennoch und gerade die deutsche Filmszene ist prominent vertreten. Die neue Ausgabe des Festivals in Jerusalem hat begonnen und was israelische Filmschaffende angeht, zeigt sich, für kritische Stimmen in Israel ist die Luft dünn geworden. Christian Berndt über das Jerusalem Filmfestival im Angesicht des politischen Kampfes und des Krieges.
Ja, es ist eine kleine Gemeinschaft, finde ich, die hier zusammenkommt, verglichen vielleicht mit anderen Ausgaben aus den letzten Jahren. Weniger Leute reisen an, aus verschiedenen Gründen sicherlich.
Julia von Heinz gehört zur dreiköpfigen Jury des internationalen Wettbewerbs, wo mit ihr und Matthias Glasner gleich zwei deutsche Filmschaffende sitzen. Der deutsche Film ist sehr präsent auf dem internationalen Filmfestival Jerusalem.
It's quite common for the Jerusalem Film Festival to have good presentation of German films, you know.
Es gehört zum Festival auch eine gute Auswahl deutscher Filme zu zeigen, so Festivalleiter Ronny Mahadav Levin. Deutsche Filme sind beliebt in Israel. Julia von Heinz' Eindruck täuscht nicht. Es gab viele Absagen von Filmschaffenden. Der israelische Film muss gerade um internationale Aufmerksamkeit kämpfen, aber das israelische Kino ist im Moment sehr produktiv. Der Wettbewerb des israelischen Films beim Festival ist größer als sonst und erstmals sind mehrheitlich weibliche Filmschaffende vertreten. Es gibt Filme, die den Krieg und die politischen Kämpfe meiden und eher private Geschichten erzählen. Und dann gibt es viele Filme, sagt Mahadav Levin, die den Krieg reflektieren, auch wenn er nur indirekt Thema ist. So wie in Netali Browns Debütfilm Oxygen, in dem eine Mutter verzweifelt versucht, ihren Sohn, der sich freiwillig zum Militärdienst gemeldet hat, zurückzuholen. Dass es ausdrücklich um den Gazakrieg geht, passiert erstaunlich selten. Ein Grund zu Mahadav Levin ist sicher das andauernde Trauma des 7. Oktober. Ein anderer Grund ist, dass Spielfilme länger in der Entwicklung brauchen. Er glaubt, dass Filme, die den Krieg in Gaza thematisieren, kommen werden. Und für Dokumentarfilme fehlt Material, weil in Gaza nicht gefilmt werden darf. Bei den kurzen Formaten gibt es bereits Filme über Gaza und eine prominente Ausnahme im Spielfilmbereich ist Nadav Lapid, der 2019 mit Synonym den Goldenen Bären der Berlinale gewann. Sein neuer Film Yes läuft im Festival Special. Yes erzählt von einem Musiker, der sich als erotischer Unterhalter auf den Partys der Reichen verdingt. Ein Opportunist, der sich der Macht andient. Eigentlich war das Drehbuch für Yes schon vor 2 Jahren fertig, doch dann kam der 7. Oktober. Lapid flog von seinem Wohnort Paris sofort nach Israel. Er sprach mit vielen bekannten Künstlerinnen und Filmemachern, von denen sich manche in den Dienst des Staates stellten und Filme zum Beispiel über den 7. Oktober drehten. Das war verständlich, meint Lapid, das Land blutete. Aber wenn man der Regierung zuhörte, war damals schon klar, was kommen würde. Ihm war klar, sagt Lapid, dass das Schlimmste kommen würde, was dieses Land jemals erlebt hat. Er ergänzte das Drehbuch, sein Filmheld wird nun beauftragt, eine nationalistische Siegeshymne auf den Gazakrieg zu schreiben. Doch angesichts des Krieges plagen ihn Zweifel. Man erlebt in Yes ein Land, das sich der Dekadenz, dem Zynismus und dem nationalistischen Taumel hingegeben hat. Lapid ist schockiert, sagt er, dass der Krieg auch von progressiven israelischen Filmschaffenden hingenommen werde. Viele der Filmschaffenden sind zerrissen zwischen dem Gefühl, den Krieg kritisieren und zugleich rechtfertigen zu müssen, meint Lapid. Yes lief beim Festival in Cannes. In Israel haben Minister bereits gefordert, den Film vom Jerusalem-Festival zurückzuziehen. Kritische Filmschaffende stehen in Israel unter Beschuss, meint auch die Regisseurin des Dokumentarfilms One Street in Silvan, Bisan Tibi. Ihr Film erzählt von einer Straße in Ost-Jerusalem, in der Häuser von Palästinensern geräumt werden, um für Israelis Platz zu machen. Der Film, so Tibi, handelt von der Ungleichheit zwischen Israelis und Palästinensern und zeigt einen Mikrokosmos der israelischen Gesellschaft. Diese Straße, sagt sie, liegt im Zentrum von Jerusalem und niemand redet über dieses Unrecht. In Israel, so Tibi, muss sie vorsichtig sein, was sie öffentlich sagt, denn man wird schnell bedroht. Es ist eine beängstigende Zeit, wenn man sich nicht im immer extremer werdenden israelischen Mainstream bewegt, so Tibi. Auf dem Jerusalem Filmfestival nehmen viele Filmschaffende teil, die sich nicht einschüchtern lassen wollen und mutiges Kino machen. Deswegen findet es Julia von Heinz auch so wichtig, in der Festivaljury teilzunehmen.
Wann, wenn nicht jetzt, müssen wir das Festival unterstützen? Das sind ja ganz progressive FilmemacherInnen, die hier mit aller Kraft noch versuchen, ein Israel aufrechtzuerhalten, was sich gegen eine rechte Regierung stemmt.
Und wie sich die Filmschaffenden gegen die Regierung stemmen, davon erzählt das diesjährige Programm auf eindrucksvolle Weise.
Christian Berndt über das Jerusalem Filmfestival. Das findet noch eine Woche statt, bis zum 26. Juli. The Life of Chuck, das ist ein Film, der vor beinahe einem Jahr in Toronto beim Festival seine Weltpremiere gefeiert und die Herzen der ZuschauerInnen derart im Sturm erobert hat, dass er den renommierten Publikumspreis in Toronto gewonnen hat, der ja ein bisschen auch als Indiz für Oscar-Kandidaten gilt. Inszeniert hat den Film Mike Flanagan. Die Titelrolle spielt Tom Hiddleston, aber der prominenteste Name, der hier involviert ist, das ist der von Stephen King. Denn auf Stephen Kings Novelle Chucks Leben, erschien 2020 in dem Buch Blutige Nachrichten, basiert der Film. Patrick Heidmann hat den Film gesehen und weiß, was sich hinter dem Titel versteckt. Patrick, Stephen King-Adaptionen im Kino gibt es viele, sei es The Shining oder Misery oder The Green Mile. Die reichen von blutig über gruselig bis melancholisch. In welche Kategorie fällt denn The Life of Chuck?
Am ehesten vermutlich doch in letztere, denn von Horror kann hier tatsächlich keine Rede sein. Und das, obwohl man ja nicht nur bei Stephen King an das Horrorgenre denkt, sondern auch bei Regisseur Mike Flanagan. Der hat Dr. Sleeps Erwachen schon inszeniert und auch die Netflix-Serien Spuk im Hill House oder Der Untergang des Hauses Usher verantwortet. Hier ist der Tonfall ein ganz anderer, was nun aber auch nicht heißt, dass in Life of Chuck es nicht trotzdem auch mysteriös und unheimlich zugeht. Am Anfang nämlich erleben wir quasi den Anfang des Untergangs der Welt. In einer Kleinstadt treffen wir auf den engagierten Lehrer Marty Anderson, dessen größtes Problem anfangs noch ist, dass das Internet immer nicht geht in seiner Stadt. Aber anderswo auf der Welt ist die Katastrophe im vollen Gange. Halb Kalifornien versinkt durch Erdbeben im Meer. In Deutschland brechen Vulkane aus. Und natürlich wird es auch in den USA bei ihm vor Ort dann bald schlimmer. Und je doller es wird quasi, desto häufiger sieht er eine Werbung, die einen gewissen Chuck Kranz für 39 große Jahre denkt. Und weder er noch sonst wer scheint zu wissen, wer dieser Chuck ist. Doch wir als ZuschauerInnen erfahren dann bald, dieser Mann liegt im Sterben. Und in den nächsten beiden Kapiteln lernen wir ihn dann auch wirklich kennen.
Das heißt also, der Film erzählt die Geschichte von Chuck, aber chronologisch rückwärts.
Ganz genau. Und dabei wird er nach hinten raus immer sonniger und optimistischer, was natürlich ein ganz interessanter Kontrast dazu ist, dass wir wissen, wie düster es dann eigentlich anfängt oder endet, je nachdem, wie man es eben sieht. Wir erfahren auf jeden Fall im zweiten Kapitel, das spielt 9 Monate vorher, dass dieser Chuck ein sehr durchschnittlicher, netter, unauffälliger Provinzbanker ist. Und im ersten, also dem letzten, erfahren wir dann, wie er aufgewachsen ist. Als Waise bei seinen Großeltern in einem viktorianischen Haus, unter dessen Dachkuppel es womöglich spukt. Und wir sehen vor allem, wie er, immer begleitet übrigens von einem Off-Erzähler, trotz dieser diversen Schicksalsschläge und inspiriert von der Liebe zu seiner Oma, das Tanzen für sich entdeckt und dabei sich selbst findet.
Er entdeckt das Tanzen. Man sieht auch Tom Hiddleston auf dem Plakat tanzen. Welche Rolle nimmt denn das Thema Tanz im Film ein?
Ja, es ist tatsächlich das Hauptmotiv letzten Endes, denn es steht hier für die Lebensfreude, für die Hoffnung und dafür, dass man nie seine Träume und seine Leidenschaften aus den Augen verlieren soll, schon gar nicht aus Angst oder Vernunft. Im Mittelteil des Films gibt es eine Szene, mehrere Minuten lang, die ist wirklich eindrucksvoll. Da sieht man Hiddleston als den erwachsenen Chuck, wie er vollkommen unvermittelt und für ihn selbst eigentlich kaum nachvollziehbar mitten auf der Straße zu tanzen anfängt, zu den Klängen einer Schlagzeugerin, die dafür ein bisschen Taschengeld spielt. Und da tanzt er dann also völlig selbstvergessen, leidenschaftlich und wird immer glücklicher. Irgendwann tanzt er auch mit einer Passantin und das ist so toll mit anzusehen, weil da überträgt sich tatsächlich ganz ohne Worte der Optimismus dieses Films. Und deswegen ist es dann umso bedauerlicher, finde ich, dass Flanagan am Ende doch allzu konkret alles nochmal ausbuchstabiert, worum es hier geht. Nämlich angelehnt an Walt Whitmans Gedicht »Gesang von mir selbst« ist die Botschaft, und das wird wirklich buchstäblich dann mehrmals so gesagt, ich bin wunderbar, ich verdiene es, wunderbar zu sein und ich enthalte Vielheiten. Also I contain multitudes, wie es bei Whitman im Original heißt.
Also irgendwie sowas wie Selbstwirksamkeit oder so.
Ja, man kann mehr als eine Sache sein, auf jeden Fall.
Über Hiddleston haben wir schon gesprochen, aber The Life of Chuck ist ein Ensemblefilm. Wer ist denn eigentlich an seiner Seite zu sehen?
Da gibt's verschiedene. Der eingangs erwähnte Lehrer, der wird gespielt von Chiwetel Ejiofor. Das ist für mich eigentlich ja der glaubwürdigste, schönste Schauspieler in diesem Film. Dem gucke ich immer unglaublich gerne zu. Hiddleston selbst ist aber, wie gesagt, auch vor allem in dieser Tanzszene ganz eindrucksvoll. Dann fand ich in der letzten Episode besonders spannend, da taucht der junge Jacob Tremblay auf. Ich weiß nicht, ob sich jemand an die Romanverfilmung Raum erinnert, die übrigens auch in Toronto damals den Publikumspreis gewonnen hat. Da war er ein kleiner Junge, der geboren wird in der Gefangenschaft, weil seine Mutter entführt wird. Sohn von Brie Larson, der ist jetzt fast erwachsen. Das war ganz spannend zu sehen. Und vielleicht das Schönste für mich ist der Auftritt von Mark Hamill, Luke Skywalker aus Star Wars, Kinolegende natürlich. Der spielt hier den Großvater von Chuck, kaum wiederzuerkennen und lustigerweise in diesem Jahr nur eine von zwei Stephen King-Verfilmungen, in denen er zu sehen ist, denn im Herbst folgt auch The Long Walk und auch da ist Mark Hamill dabei.
In Toronto hat The Life of Chuck, wie ich schon erwähnt habe, den Publikumspreis gewonnen. Der ging in der Vergangenheit an Filme auch wie Slumdog Millionaire, The King's Speech oder Silver Linings, gilt als kleine Oscar-Prognose. Wie schätzt du denn die Oscar-Chancen für The Life of Chuck ein?
Naja, ausgeschlossen ist natürlich zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts. Wir haben ja noch ein halbes Jahr Filme vor uns. Aber ich würde sagen, das ist vielleicht doch jetzt mal die Ausnahme von der Regel. Ich sehe da jetzt nicht wirklich große Oscar-Chancen. Der Film hat schon ein paar sehr starke Szenen und rührende Momente. Und die SchauspielerInnen, wie gesagt, finde ich alle ziemlich überzeugend. Aber mir ist es dann doch einfach oft zu unsubtil, zu plump, wenn es um die Botschaften geht. Ja, die Musik wird immer ganz besonders kitschig, wenn es dann bedeutungsschwanger wird und wenn die großen Fragen verhandelt werden. Was macht das Leben aus? Ist es besser, man weiß, wohin das Leben einen führt oder nicht und ist es überhaupt alles vorbestimmt oder auch nicht. Das ist irgendwie alles so ein bisschen unterkomplex, trotz aller Anspielungen an Whitman oder Carl Sagans kosmischen Kalender. Irgendwie hat es mich nicht gepackt und ich habe immer zu sehr gesehen, wie sie versuchen, mich zu rühren, aber es ist ihnen nicht gelungen. Von daher ist mein Fazit am Ende, es ist ganz nett, aber mehr auch nicht.
Patrick Heidmann über The Life of Chuck. Der Film läuft am Donnerstag im Kino an. In Deutschland gibt es seit vielen Jahren Gesetzesinitiativen, Menschen mit Behinderungen oder Einschränkungen gleichberechtigt und diskriminierungsfrei am Leben teilhaben zu lassen. Dazu gehört natürlich auch der Zugang zu Filmen und zum Kino. Das Filmförderungsgesetz schreibt beispielsweise vor, dass es zu Filmen auch Fassungen mit erweiterten Untertiteln geben muss, also für Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung, oder Fassungen mit Audiodeskription für Menschen mit Sehbeeinträchtigung. Eine Audiodeskription klingt dann zum Beispiel so.
Rennende Füße in dunklen Schuhen. Der Joker mit Pistole in der Hand schaut zur Seite. Der Held drückt die Waffe nach unten. Eine Rothaarige springt hoch und trifft mit ihrem dunklen Schuh den Nacken des Joker. Seine Augen treten hervor. Die Pistole fliegt hoch. Die rothaarige Lola landet in der Hocke. Der Held?
Schau mir in die Augen, Kleines.
Lola sieht hoch.
Ich bin nicht klein.
Und steht auf.
Ja, ein Ausschnitt aus einer barrierefreien Filmfassung mit Audiodeskription. Hier aus einem Kurzfilm der Kinoblindgänger, einer Organisation, die für internationale Arthouse-Filme Audiodeskriptionen und erweiterte Untertitel produziert. Solche barrierefreien Filmfassungen gibt es bei Fernsehsendern, in Streaming und per App auch im Kino. Das DOC Leipzig, das Filmfestival für den Dokumentar- und Animationsfilm, hat jahrelang Filme mit barrierefreien Fassungen gezeigt. Aber das wird nun schwierig, denn der Freistaat Sachsen hat mit Beschluss des Doppelhaushalts 25/26 die Mittel für barrierefreie Kulturangebote komplett gestrichen. Ich habe darüber mit dem künstlerischen Leiter des DOC Leipzig gesprochen, mit Christoph Terhechte sowie mit Barbara Fickert, Bloggerin, Aktivistin und auch Geschäftsführerin der schon erwähnten Kinoblindgänger. Ich habe Christoph Terhechte eingangs gefragt, es gibt zunehmend Maßnahmen in Deutschland, die den barrierefreien Zugang auch im Kino gewährleisten müssen. Wie geht das für Sie zusammen mit dem Beschluss Sachsens, die Mittel für barrierefreie Kulturangebote zu streichen?
Natürlich überhaupt nicht. Das ist ein Topf, aus dem wir in den letzten Jahren relativ großzügige Mittel erhalten haben. Die sind aber schon gekürzt worden vor 3 Jahren und jetzt ganz gestrichen worden. Eigentlich denke ich, dass diese Mittel Bestandteil der Grundförderung eines Festivals sein müssten. Und zwar nicht nur bei uns, sondern von allen Festivals. In den letzten Jahren haben wir als sogenanntes Leuchtturmprojekt da als eine der wenigen sächsischen Kulturinstitutionen noch Mittel bekommen, um ein relativ umfassendes Angebot garantieren zu können. Aber es ist gesunken. Und wenn wir in diesem Jahr überhaupt keine Mittel mehr bekommen, und das gilt auf jeden Fall auch für 2026 im Doppelhaushalt des Freistaats, dann bedeutet das, dass wir Drittmittel brauchen, um überhaupt noch ein Angebot zu machen.
Frau Fickert, ist Sachsen ein bedauerlicher Einzelfall, was die Streichung von Geldern angeht?
Also ich hoffe nicht, dass das Schule macht, wie das jetzt beim DOC Leipzig gerade so der Fall ist. Die Berlinale hat auch seit einigen Jahren ein Angebot von barrierefrei zugänglichen Filmen. Und das war in diesem Jahr sehr, sehr groß. Ich habe jetzt noch nicht gehört, wie das in dem nächsten Jahr sein soll, aber ich hoffe nicht, dass es Schule macht.
Das heißt, wie etabliert ist denn inzwischen die Förderung von barrierefreien Angeboten im Kino?
Es ist so, dass die Filmproduktionen, die Fördergelder bekommen, müssen eine barrierefreie Fassung erstellen. Das tun sie auch alle. Das zweite Problem ist, dass blinde und sehbehinderte Menschen im Kino auch Zugang zu diesen Fassungen bekommen. Also Schritt 1 ist immer gemacht, Schritt 2 an dem Harvards. Das wurde leider getrennt. Wir haben immer noch ein so kleines Angebot, das auch wirklich im Kinosaal zugänglich ist. Es gibt eins, das ist auch super, aber es ist immer noch in Relation zu den Kinostarts. Jede Woche ist es immer noch viel zu wenig.
Herr Techte, Sie haben jetzt eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um 5 Filme mit barrierefreien Fassungen ausstatten zu können. Ist Crowdfunding in Zeiten knapper Kassen jetzt das neue Mittel der Wahl? Oder anders gefragt, besteht da nicht die Gefahr, dass besonders die Menschen dann dafür zahlen, die eigentlich darauf angewiesen sind?
Ja, wir erwarten natürlich nicht, dass diejenigen, die darauf angewiesen sind, die zahlen, sondern dass andere Menschen aus Solidarität erkennen, wie wichtig das ist und in die Tasche greifen, wenn sie können. Und im Sinne eines möglichst inklusiven Angebots uns unterstützen. Das funktioniert ja auch ganz gut schon. Wir haben von den 10.000 Euro, die wir brauchen, 4.000 eingenommen, stand gestern. Und hoffen, dass wir es in den nächsten Wochen schaffen, noch auf diese Höhe zu kommen, die wir brauchen, um 5 Fassungen zu erstellen. Nicht nur Audiodeskriptionen für blinde und sehbehinderte Menschen, sondern auch erweiterte Untertitel für Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen und letztlich auch ein Gebärdensprachendolmetschen bei bestimmten Veranstaltungen, Eröffnung und bestimmte Diskussionen, was wir in den letzten Jahren anbieten konnten. All das werden wir in diesem Jahr definitiv nur in einem geringeren Maße machen können. Immerhin können wir uns auf einige von den Produktionen, jedenfalls von deutschen Produktionen, bereitgestellte Audiodeskriptionen verlassen, sodass ein ganz kleines Grundangebot da sein wird. Aber wir möchten natürlich mehr machen. Im Idealfall möchten wir das gesamte Festival zugänglich machen.
Die Filme, für die Sie die barrierefreie Fassung erstellen, wie suchen Sie dann eigentlich diese Filme aus? Wenn Sie sagen, 5 Filme wollen Sie auswählen, welche?
Das ist eine gute Frage. Es gibt bei uns eine Person, die sich in den letzten Jahren darum gekümmert hat und die zu einer Spezialistin geworden ist für die Filme, die sich besonders gut eignen. Bei manchen ist es relativ offensichtlich, bei anderen schon schwerer. Natürlich hat es immer auch damit zu tun, wie komplex bei Audiodeskriptionen das Bild ist und wie bei erweiterten Untertiteln, wie umfangreich die Dialoge sind. Davon hängt sehr stark ab, wie hoch der Aufwand ist.
Wenn wir jetzt von 10.000 Euro sprechen, die Sie hoffentlich einnehmen für diese Crowdfunding-Kampagne, was bedeutet es denn konkret für die Umsetzung von barrierefreien Fassungen? Wie viel Geld fließt wohin?
Da muss man relativ knapp kalkulieren, weil eine Audiodeskription keine kostengünstige Angelegenheit ist. Wir haben in den letzten Jahren immer damit gerechnet, dass wir zwischen 2.000 und 5.000 Euro für einen langen Film brauchen. Und bei einer Untertitelfassung für höreingeschränkte Menschen brauchen wir zwischen 1.000 und 1.500 Euro. Und mit 10.000 Euro kommen wir da nicht super weit, aber ich denke, 5 Filme werden wir hinkriegen damit.
Frau Fickert, Sie arbeiten selber auch an Audiodeskription. In dem Film Der Kinoblindgänger, den ich schon erwähnt habe, ist davon die Rede, dass man 3 Wochen einplanen muss für die barrierefreien Fassung. Für Menschen, die nicht so vertraut sind mit der Arbeit, mag das vielleicht erstmal viel erscheinen. Warum braucht es so lange?
Also 3 Wochen sind gut gerechnet, man schafft es auch in 2, aber 3 ist entspannt, sage ich mal. Es muss ein sehender Mensch, ein geschulter Autor, Autorin, muss für den Film diese Hörfilmfassung texten. Und das dauert. Also man schafft, wenn man das gründlich und gut machen möchte, vielleicht 10 Minuten am Tag. Dann gibt es eine Abnahme mit einer blinden Person und dann gibt es nochmal eine Redaktion von einer sehenden Person. Dann geht es ins Tonstudio, dann wird die Audiodeskript, der Text eingesprochen in die Dialogpausen. Das muss gemischt werden. Und die erweiterten Titel, die müssen auch mit einer speziellen Software erstellt werden. Da ist der Zeitaufwand ein bisschen kürzer. Aber bis das dann alles so zusammengeführt ist, muss man mit 2-3 Wochen einfach rechnen.
Und die Kunst ist ja auch wirklich schon alleine beim Erstellen der Audiodeskription, die Pausen zu nutzen, alles Wichtige zu beschreiben. Das ist ja wirklich auch ein eigenes Gewerk, eine eigene Kunstform, oder?
Auf jeden Fall, ja. Es soll in kurzen, wohlformulierten Sätzen mit lebendiger Sprache das Wichtigste beschrieben werden, die wichtigsten Bilder, die zum Verständnis des Films wichtig sind. Und der daraus entstandene Hörfilm, das ist ja dann das Endprodukt für uns blinde Kinofans, das soll ein Erlebnis sein an sich, dass die Hörfilmfassung und der Film so miteinander verschmelzen und dass man das gar nicht so merkt, dass es nicht aufgesetzt ist, die Audiodeskription, sondern dass das ein wunderbares Hörfilmerlebnis ist.
Wenn dann die Barrierefassungen fertig sind, was braucht es dann eigentlich noch an technischen Voraussetzungen? Wenn ich das richtig verstehe, ist es gerade, also im Fernsehen, im Streaming gibt es immer die unterschiedlichen Versionen, aber gerade bei Kinos ist es auch eine technische Frage, oder? Wie gut funktioniert die Umsetzung von barrierefreien Filmfassungen im Kino?
Im Kino funktioniert es eben über eine kinounabhängige App, die Kreta-App. Und ich öffne dann an meinem Handy die App und den Menüpunkt Kino oder Event, das sind die Festivalfilme immer bereitgestellt. Wähle mir die, zum Beispiel jetzt die Hörfilmfassung von Sonnenlicht aus, lade mir die zu Hause runter und dann gehe ich ins Kino. Und wenn ich dann so das Gefühl habe, der Film beginnt gleich, dann drücke ich auf Abspielen und dann synchronisiert sich die App. Und eine andere Möglichkeit, ja, sehe ich eigentlich nicht, gibt's auch nicht.
Herr Hechter, wenn wir kurz über die anderen finanziellen Kürzungen beim DOC Leipzig sprechen, die sollten ursprünglich bei 22% liegen, was die Finanzierung durch den Freistaat Sachsen angeht. Jetzt ist es zum Glück doch nicht ganz so schlimm gekommen bei den Kürzungen. Wie stark werden denn die Einschränkungen dennoch spürbar sein bei der nächsten Ausgabe des DOC Leipzig?
Wenn es um den Freistaat Sachsen geht, das ist immerhin unser zweitgrößter Mittelgeber, dann ist es schon erheblich, dass die institutionelle Förderung um einen solchen Betrag gekürzt werden sollte. Das ist nun zum Glück nicht der Fall. Trotzdem fehlen die 50.000, die wir bisher für die Inklusion bekommen haben vom Freistaat Sachsen. Es fehlen weitere Mittel, unter anderem durch die Kulturstiftung des Freistaat Sachsens. Natürlich trifft uns die Inflation. Es waren ursprünglich auch Aufwüchse auf unser Budget vorgesehen. Und wenn wir alles zusammennehmen, dann haben wir schon einen Einschnitt von über 100.000 Euro zu verkraften in diesem Jahr. Das ist ganz erheblich und das wird man spüren, zumindest wenn man genauer hinschaut. Noch ist das Festival damit nicht gefährdet und ich denke, auch wenn ich im nächsten Jahr die Leitung abgebe an meine NachfolgerIn, dann wird es weitergehen und wir werden ein Grundangebot machen können. Aber dass in einem Teilbereich wie dem barrierefreien Angebot eine Komplettstreichung erfolgen soll, ist einfach nicht zu akzeptieren. Und deswegen müssen wir umschichten. Wir versuchen es mit dem Crowdfunding, dass wir dieses Grundangebot machen können und müssen einfach uns fragen, wie geht's weiter? Wie schaffen wir es auch in Folgejahren, ein barrierefreies Angebot zu machen für blinde und auch für hörbehinderte Menschen? Und der gute Ruf, den wir uns in diesen Jahren erarbeitet haben in dem Bereich, den wollen wir nicht aufs Spiel setzen. Wir müssen unbedingt weitermachen in dem Bereich. Und ich kann es nur noch mal sagen, ich denke, dass das Teil der institutionellen Förderung von Festivals sein sollte und dass auch Festivals verpflichtet werden sollten, aber dann natürlich auch ihre Förderer das ermöglichen sollten, dass ein barrierefreies Angebot gemacht werden kann.
Der künstlerische Leiter des DOC Leipzig, Christoph Terhechte, und die Geschäftsführerin von Kinoblindgänger, Barbara Fickert. Vielen Dank.
Danke auch.
Sehr gerne. Dankeschön.
Die Crowdfunding-Kampagne für 5 barrierefreie Filme beim DOC Leipzig finden Sie über die Webseite des DOC Leipzig unter doc-leipzig.de. Bis zum 9. August können Sie die Kampagne dort noch unterstützen. Und das DOC Leipzig beginnt Ende Oktober. Wir kommen jetzt zu einem ganz wunderbaren Animationsfilm, der in diesem Jahr auch schon für einen Oscar nominiert war und am Donnerstag in die Kinos kommt. Memoiren einer Schnecke. Ein Animationsfilm aus Knete über die Brieffreundschaft zwischen dem jungen Mädchen Mary Kay Dinkel und dem New Yorker Rentner Max Horowitz. Ein Film so verschroben und liebevoll wie der Titel. Geschaffen hat ihn der australische Stop-Motion-Regisseur Adam Elliott. Von ihm stammt auch Mary und Max oder Warum Schafe schrumpfen, wenn's regnet. Ein filmisches Kleinod, das vor 16 Jahren herauskam. Warum der Film seinem Vorgänger in nichts nachsteht, sagt Ihnen Anna Wollner.
Dad hat immer gesagt, die Kindheit ist wie betrunken zu sein. Alle erinnern sich daran, was du gemacht hast, nur du selbst nicht. Aber meine Kindheit war geradezu ernüchternd, Sylvia. Ich erinnere mich an alles. Von Anfang an.
Es ist eine Art Lebensbeichte, ein Revue passieren lassen eines Menschenlebens in Knetform. In Memoiren einer Schnecke erzählt die passionierte Schneckensammlerin und Schneckenhutträgerin Grace von ihrem entbehrungsreichen Leben.
Sie nannten mich Grace, Prudence, Puddle. Mein Zwillingsbruder, Gilbert. Die Krankenschwester hat gesagt, wir hätten 2 Seelen, aber 1 Herz. Das gefiel mir. Unsere Geburt war sehr strapaziös für Mom. Und sie ist gestorben. Wir verließen ihren Bauch und sie diese Welt. Schneckenmütter machen das genauso, wenn sie ihre Babys bekommen haben.
Gemeinsam mit ihrem Zwillingsbruder ist sie bei ihrem Vater aufgewachsen, einem französischen Straßenkünstler und Filmemacher, der für die Liebe nach Sydney gezogen ist und dafür mit seinem Leben bezahlen musste.
Mom war gerade schwanger geworden, als ein betrunkener Autofahrer seiner Karriere ein jähes Ende setzte. Er hat nie wieder jongliert. Für immer an den Rollstuhl gefesselt, hing er bald an der Flasche. Genau wie der Typ, der ihn umgefahren hatte. Geldprobleme gab es ohnehin schon. Aber nach dem Unfall waren sie noch schlimmer. Seine Rente reichte kaum für die Batterien des Rollstuhls.
Es klingt bitter, verbittert sogar. Aber doch steckt so viel Liebe in Memoiren einer Schnecke. Liebe vor allem für die verschrobenen Figuren um Grace, ihren Bruder Gilbert und ihre beste Freundin Pinky, die sie erst spät in ihrem Leben kennenlernt und die ihr einen neuen Sinn gibt, hilft, sich aus ihrem Schneckenhaus rauszuschälen.
Sie war eine echte Exzentrikerin und roch nach Ingwer und Second-Hand-Läden. Sie war von Kopf bis Fuß in Kord gekleidet und ihr Gesicht hatte mehr Falten als ihre Jacke. Schwer zu sagen, was noch Stoff und was schon Haut war. Abgesehen von dir, Sylvia, war sie meine erste richtige Freundin. Meine einzige richtige Freundin.
Regisseur und Drehbuchautor Adam Elliott hat sich für die Geschichte viel von seinem eigenen Umfeld inspirieren lassen. Pinky ist eine Mischung aus allen Frauen seines Lebens, die ihn großgezogen und geprägt haben. Das Messy-Hafte hat er von seinem eigenen Vater übernommen. Er will Geschichten erzählen von Menschen, die nicht der Filmnorm entsprechen und es doch verdient haben, repräsentiert zu werden.
Ich liebe Exzentrik und ich liebe Menschen, die oft als seltsam oder merkwürdig angesehen werden. Wir müssen uns wirklich in die Lage des anderen versetzen. Ich glaube nicht, dass ich bewusst Charaktere erschaffe, die als eingeschränkt wahrgenommen werden. Ich benutze dieses Wort eigentlich nie. Ich sehe alle meine Figuren einfach als ganz normale Menschen mit einigen exzentrischen Eigenschaften und Eigenheiten. Und ich denke, wir alle haben etwas an uns, das seltsam und einzigartig ist. Und ich liebe Eigenarten. Natürlich finde ich es auch toll, herauszufinden, was jeden von uns anders macht. Finding out what makes each of
us different as well. Dabei ist nichts perfekt, vor allem nicht in der sehr aufwendigen Stop-Motion-Animation, die Elliott mit seinem Team Frame für Frame, Bild für Bild inszeniert hat. Es sind über 7000 liebevoll gestaltete Requisiten und Figuren, 135.000 Einzelbilder. Auf der Knete sieht man oft einzelne Fingerabdrücke. Die Konturen und Oberflächen sind nicht glatt, nicht klinisch. Der Stil ist rau, aber doch organisch. Oder wie Elliott selbst sagt, unvollständig.
Wir Menschen selbst sind asymmetrisch. Wenn man einen Spiegel vor unser Gesicht hält, sind wir nicht perfekt symmetrisch. Deshalb liebe ich es, in diesem Film Kintsugi zu verwenden, eine japanische Kunstform, die Unvollkommenheiten zelebriert. Und es geht nicht nur um visuelle Unvollkommenheiten, sondern auch darum, dass alle Charaktere selbst in ihrer Psyche und in ihrer Persönlichkeit unvollkommen sind. Sie sind alle beschädigt, alle auf irgendeine Weise kaputt. Das führt mich zurück zu der Grundidee aller meiner Filme. Wir alle sind fehlerhafte Individuen, aber wir müssen lernen, unsere Fehler zu akzeptieren und unsere Unvollkommenheiten.
Die Geschichte spiegelt sich im Animationsstil wider. Eine Geschichte durchzogen von schwarzem Humor und Melancholie, eine zärtliche Familienbeobachtung und ein lebensbejahendes, morbides Vergnügen. Elliots eigener Anspruch: Am Ende des Films soll das Publikum emotional am Boden zerstört und erschöpft sein und trotzdem aus dem Kino schweben. Im Falle von Memoiren einer Schnecke ist ihm das, mal wieder, zu 100% gelungen.
Memoiren einer Schnecke, so heißt der Stop-Motion-Animationsfilm von Adam Elliott. Der kommt am Donnerstag bei uns ins Kino und Anna Wollner hat ihn vorgestellt. Italien schaut auf eine reiche Kinokultur zurück. Neorealismus, Italo-Western, Commedia alla Italiana oder das Giallo-Horror-Genre. Eine große Tradition also. Wie geht der italienische Regienachwuchs damit um? Man könnte sagen, junge italienische RegisseurInnen sind sich der Kinogeschichte ihres Landes durchaus bewusst und machen dennoch ihr ganz eigenes Kino. So zum Beispiel die auf Festivals gefeierte Filmemacherin Alice Rohrwacher. Sie hat Filme gemacht wie Glücklich wie Lazzaro oder La Chimera und greift dort die Motive und Erzählstile des italienischen Kinos auf und interpretiert sie neu. Ähnlich macht es auch die aus Bozen stammende Regisseurin Regisseurin Maura Del Piero. Ihr Film Vermilio wurde letztes Jahr auf den Filmfestspielen in Venedig mit dem großen Preis der Jury ausgezeichnet. In der kommenden Woche startet er uns bei uns in den Kinos. Anke Lewicke ist jetzt bei mir im Studio. Anke, wenn wir uns die Geschichte von Vermilio vor Augen führen, inwieweit gibt es da einen gewissen Wiedererkennungseffekt? Also inwieweit kann man sagen, dass sich Maura Del Piero durchaus im Rahmen der italienischen Kinogeschichte bewegt?
Ich könnte jetzt mal mit dem Stichwort Clan, Großfamiliengeschichten kommen, oder? Dann ist man doch direkt im italienischen Kino. Also die italienische Filmgeschichte hat doch immer wieder so große Familienerzählungen gemacht. Und diese spielen meistens auf dem Land. Und so aus dem Echo kriegen wir eben mit, was sich in der Stadt tut, wie die Moderne reinbricht und so weiter. Und dieser Film Vermilio spielt jetzt mal nicht im Süden des Landes, sondern im Norden, im Trentino. Und es gibt auch so ein ja, klassisches Familienoberhaupt, das ist der Dorflehrer. Er hat eben, weiß ich nicht, unzählige Kinder. Es kommen auch im Laufe des Filmes immer wieder neue Kinder. Und es geht so um, ja, wie die Familie so lebt, wie die Verhältnisse sind. Der älteste Sohn, also er, der Vater, wie gesagt, ist Dorflehrer, hat mit Bildung nichts zu tun. Die jüngste Tochter, da sieht er eine Seelenverwandte, die soll dann in die Schule gehen, also aufs Internat weiter weg. Und die Regisseurin geht immer tiefer in diese Familienstrukturen rein. Wir erleben einen Alltag, der natürlich voller Strukturen ist, die eigentlich Lebensläufe vorgeben. Aber sie erzählt uns dann von den geheimen Sehnsüchten, Ängsten und Geheimnisse, die so jeder hat.
Und wo würdest du sagen, beginnt die eigene Handschrift, der eigene Blick auf die Geschichte?
Ja, ich finde ja schon den Dorflehrer total spannend erzählt, weil normalerweise Familienoberhaupt hat man patriarch, streng und so weiter. Das ist dieser Mann auch alles, aber trotzdem ist er nicht eindimensional gezeigt. Als Lehrer ist er ja auch ein Intellektueller und deshalb hat er so, er ist verankert in dem Leben, hat aber gleichzeitig auch immer einen distanzierten und reflektierenden Blick. Und ansonsten würde ich sagen, natürlich kennen wir vom italienischen Kino Schauspielerinnen wie Sophia Loren und die in den 50er, 40er Jahren natürlich auch Geschichten erzählt haben von taffen Frauen. Und hier finde ich die Frauen eben auch ziemlich taff. Also das Ganze spielt am Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Männer sind viel weg und deshalb müssen die Frauen ohnehin den Laden schmeißen. Also da hat man schon mal eine weibliche Perspektive. Gleichzeitig sind aber auch Deserteure aus Sizilien da und die älteste Tochter verliebt sich in einen und sie macht ihn dann an. Also es ist schon ziemlich überraschend. Und natürlich geht es auch viel um den katholischen Glauben, um Schuld und Sühne, was Katholizismus so mit sich bringt. Und wie die kleinen Mädchen hier so Sühne machen, das führt uns wieder in den Kuhstall und ist für ziemlich viele Überraschungen gut.
Lass uns über die Optik sprechen. Von den Bildern könnte man sagen, dass sie eher klassisch gehalten sind, oder? Also sehr schön sind die Schneelandschaften kadriert. Man merkt die Liebe zum Detail. Wo ist hier die neue Interpretation?
Ja, also du hast natürlich recht. Also erstmal sind das schon sehr eindrückliche Stillleben dieser Landschaft des Lebens. Aber dann tut sich in den Bildern irgendwas, wo man einfach nicht so mitrechnet. Also es gibt eine Hochzeit und man fragt sich, warum trägt die Frau eigentlich die Braut grau? Oder es gibt auch eine Dorfrebellin, die dann eben freihändig mit dem Fahrrad rumfährt. Oder es gibt eben die Schulklasse. Es ist natürlich klar, dass der Vater von 6 bis 18 alle unterrichtet. Aber am Nachmittag sind da auf einmal die älteren Herren, die Analphabeten waren. Also da kommt dann nochmal ein ganz anderer Unterricht mit rein. Und ich muss sagen, ich fand einfach den Umgang mit Musik unheimlich schön. Der Vater hat sich eine Platte von Vivaldi gekauft und erklärt dann einfach den Schülern, wie Vivaldi die vier Jahreszeiten funktioniert. Und erst dann kommt das erste Mal so nach einer Stunde Musik. Die wird dann über die Jahreszeit Frühling gelebt und wir hören die Musik dann tatsächlich wie die Schüler.
Also halten wir fest, das Kino muss sich nicht immer neu erfinden, um eine gute Geschichte zu erzählen, oder wie siehst du das?
Ja, ich finde das einfach, dass diese Bilder so sind, dass man trotzdem spürt, wie einfach in dieser Landschaft gelebt, geliebt, geschuftet und alles wird, auch gestorben und neue Kinder zur Welt kommen. Also das macht sie so sinnlich spürbar und ich habe eben ja schon den Begriff Eindruck genannt, also eindrücklich, und dieser Film vermittelt einen wirklichen Eindruck von dem Alltag und das macht er wirklich sehr schön haptisch.
Anke Lewicke über Vermilio, der aus Bozen stammenden Regisseurin Maura Del Piero. Vermilio läuft am Donnerstag in den Kinos an. In Stuttgart gibt es schon seit über 20 Jahren ein Festival, das sich dem indischen Kino verschrieben hat. Und in der kommenden Woche ist es wieder soweit. Am Mittwoch beginnt eine neue Ausgabe des indischen Filmfestivals Stuttgart. 70 Filme bieten einen Einblick in das Filmschaffen dieses riesigen Landes. Leiter des Festivals ist Oliver Mahn und ich freue mich, ihn am Telefon begrüßen zu können. Guten Tag, Herr Mahn.
Guten Tag.
Ja, bevor wir über Ihr Programm sprechen, würde mich Ihre Einschätzung zu einer Geschichte interessieren, die auch jetzt in Europa angekommen ist. Es geht darum, dass indische Kinobesucherinnen sich über eine Entscheidung der indischen Zensurbehörde beschwert haben. Diese Zensurbehörde hat nämlich beim neuesten Superman-Film zwei Kussszenen herausgeschnitten. Sie wurden als zu sinnlich, in Anführungszeichen, fürs indische Publikum eingestuft. Das Publikum hat protestiert, gesagt, wie kann es sein, man zeige schwere Gewalt und Frauenfeindlichkeit im Film, aber keinen Kuss. Das indische Kino, die indische Gesellschaft, das weiß man, hat lange ein schwieriges Verhältnis zum Leinwandkuss gehabt. Aber ist da etwas im Wandel, ist da was in Bewegung, wenn sich Protest regt?
Also Sie haben es gerade angesprochen, es gab jetzt vor ein paar Jahren schon her den ersten Leinwandkuss überhaupt seit, irgendwie, ich glaube, 1933. Und das war eh ganz schwierig und daher kommen ja auch zum Beispiel diese ganzen Songsequenzen, so, wo solche Dinge dann auf einer anderen Ebene erzählt wurden. Ich glaube, einmal erleben wir ja weltweit so ein bisschen auch so einen konservativen Trend. Ne? Auch im amerikanischen Kino war schon immer Gewalt weniger problematisch als Sexualität, in welcher Form auch immer. Dass sich Protest trägt, würde ich sagen, ist ein gutes Zeichen. Die Aussage, dass die indische Gesellschaft wäre nicht so weit, stimmt einfach nicht. Indien ist viel moderner und viel weiter, als es jetzt scheint.
Es ist ja, wie ich schon erwähnte, eine Aktion der Zensurbehörde gewesen. Die Zensurbehörde hat auch die Veröffentlichung eines Films, nämlich Santosh, faktisch verboten, einem international gefeierten Film über Polizeigewalt und Frauenfeindlichkeit in Indien, nachdem sie eine Liste von Kürzungen gefordert hatte. Frage an Sie, wie hart ist denn die Zensurbehörde? Bekommen Sie das auch bei Filmen mit, die Sie zeigen?
Grundsätzlich können die indischen Filmschaffenden natürlich produzieren, wie sie möchten. Wenn es natürlich bei der Zensur auffällig wird oder nicht gefällt, dann werden die Filme in Indien nicht gezeigt. Das heißt, wir haben durchaus auch Filme im Programm, die nicht im Kino sind oder auch wahrscheinlich keinen Kinorelease haben werden. Wir erleben das immer wieder, dass Filme halt nicht gezeigt werden. Aber das gab es schon immer. Man kann sagen, das zieht wieder ein bisschen mehr an.
Die Filme, die Sie zeigen, ich meine, das ist ja eine breite Spanne, 70 Filme, weiß nicht, ob man da überhaupt Themen herausfiltern kann, aber trotzdem die Frage, gibt es Themen, die indische Filmschaffende in den Filmen beschäftigen, die Sie zeigen? Ein Thema ist mir aufgefallen, scheint zum Beispiel das Älterwerden zu sein.
Ja, da sprechen Sie was ganz Spannendes an. Es sind natürlich auch in Indien Entwicklungen, dass die Familie, die Großfamilie nicht mehr zusammenlebt, ne, dass die Kinder irgendwo anders sind oder auch beide berufstätig sind, wie wir das haben, so dass es dann auch automatisch Pflegeversicherungen und Altersheim oder solche Sachen Möglichkeit geben. Das gibt's auch, aber das ist halt entweder sehr, sehr teuer oder vielleicht möchte man dann auch seine Angehörigen da nicht hinschicken. Ja. Das ist wirklich ein Problem und da stehen sie auch vor einer Herausforderung. Das ist ein großes Thema und natürlich Demenz. Was macht man dann, wenn Menschen auch einfach mehr Hilfe brauchen als das sagen wir mal ein bisschen, dass sie nicht mehr so mobil sind? Und das kommt schon auf und das kommt auch mit dem Thema, dass es natürlich auch in Indien mehr Single-Haushalte mittlerweile gibt. Also, dass auch junge Menschen auch formulieren, ja, ich möchte jetzt einfach nicht heiraten. Ja, ich möchte jetzt einfach so erstmal leben. Und das spielt alles zusammen und das ist natürlich eine starke Veränderung im Land, weil das für Indien neu ist in der Form. Ne?
Sie zeigen auch queere Filme. Was sind denn da so die Themen?
Also auch der Bereich ist extrem spannend, weil sich da viel verändert. Also jetzt sind wir so an dem Punkt, Sie müssen sich ja vorstellen, dass vor allem natürlich auch ältere Leute verheiratet sind. Ne? Und dieses, wie kann ich mich befreien, sage ich, dass ich eigentlich gar nicht auf Frauen oder auf Männer stehe. Das kommt jetzt so ein bisschen in den Filmen. Also die Leute wollen zu sich finden. Ne? Und zum Beispiel Katal, der Film The Core, ist eine wirklich ganz eigentlich reizende Geschichte erzählt. Die Frau verklagt den Mann, weil sozusagen die Ehe nicht vollzogen ist. Und sie sagt, naja, ich habe ja auch irgendwie Bedürfnisse. Und ich möchte aber auch, dass mein Mann glücklich ist. Und dummerweise kandidiert er für den Wahlkampf, für eine Partei da in dem Ort. Und das passt natürlich jetzt gar nicht rein. Und das Schöne oder das Spannende an dem Film ist, es geht jetzt da nicht um eine harte Auseinandersetzung, sondern sie möchte eigentlich, dass er glücklich ist und dass er zu sich findet. Ne? Und das ist eigentlich ganz neu, dass man das auch so offen sagt, es war so, das ging nicht anders vielleicht, als wir jung waren, aber eigentlich haben wir doch auch ein Recht drauf, glücklich zu sein und auch die Liebe zu finden, die wir wollen oder die wir leben können. Ne? Das, finde ich, ist ein ganz neuer Aspekt. Auch The Night Queen ist auch so ein Film, wo der Mann irgendwann seiner Frau ihm gesteht, dass er gerne Frauenkleider anzieht. Ne? Und das ist extrem spannend. Und man erlebt, dass die jüngeren Menschen in Indien da schon offener mit umgehen und das auch teilweise auch leben. Aber ältere Generationen tun sich natürlich da noch sehr viel schwer.
Neues Kino aus Indien, das können Sie ab Mittwoch in Stuttgart erleben beim indischen Filmfestival. Oliver Mahn ist der Leiter. Vielen Dank Ihnen für das Gespräch, Herr Mahn.
Danke mich auch.
Das war's mit Vollbild. Uns gibt es linear im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr oder natürlich im Podcast über die Deutschlandfunk-App. Ich bin Susanne Burg.